Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Anne Gellinek.
Guten Abend. Thyssen und Krupp, das waren einmal die Giganten des Ruhrgebiets. Mächtige Hochöfen, Stahlkocher, deutsche Industriegeschichte. Jetzt steht die Stahlsparte des fusionierten Thyssen-Krupp-Konzerns eher für Krise. Die Energiepreise zu hoch, der Absatz zu schwach, die Konkurrenz aus Asien zu stark. Dazu kommt die Aufgabe, Stahl in Zukunft möglichst klimaschonend zu produzieren. Das alles braucht Geld. Vor ein paar Tagen nun die Nachricht, ThyssenKrupp verkauft 20% seiner Stahlsparte an einen tschechischen Investor, einen Milliardär, der mit Energie, Handel und Medien reich geworden ist. Die Stahlkocher fühlen sich überrumpelt und misstrauen dem Deal. Peter Böhmer berichtet aus Duisburg.
Tausende Stahlarbeiter heute vor der Stahlzentrale von ThyssenKrupp in Duisburg. Das Klima zwischen Belegschaft und Konzernvorstand ist vergiftet. In einem Unternehmen, in dem Mitbestimmung traditionell immer ganz oben stand.
Es gibt keinen Respekt mehr vor der Mitbestimmung. Der Vorstand in Essen ist wild entschlossen, mit der Brechstange die Dinge hier durchzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine gute Antwort drauf. Wer mit der Brechstange droht, der wird den Stahlhammer spüren.
Der Stahlhammer wegen dieses Herren. Am Freitag gab der Vorstand bekannt, dass der tschechische Milliardär Daniel Kšetinský mit 20% in der Stahlsparte einsteigt. Den Anteil später vielleicht erhöht. Zudem will der kriselnde Stahlkonzern seine Produktionskapazitäten reduzieren und Stellen abbauen. Die Belegschaft fühlt sich bei den Entscheidungen übergangen. Der Vorstand weist das schriftlich zurück. Dies war zu keinem Zeitpunkt der Fall und ist auch künftig nicht beabsichtigt. Der neue Konzernchef Miguel López war heute nicht in Duisburg dabei. Dafür kam politische Unterstützung. Die aus Duisburg stammende Bundestagspräsidentin etwa oder die Arbeitsminister NRWs und des Bundes.
Aber jetzt ist es die Zeit, dass das Management Hausaufgaben macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn das kann kein Staat ersetzen. Und wir werden dafür 40 bezahlt in der Politik. Aber Manager werden auch bezahlt. Die sind jetzt dran und am Zug, ihre Hausaufgaben zu machen.
Aus Sicht des Vorstands haben sie die Hausaufgaben gemacht mit dem Einstieg Kšetinskys, aber es bleiben Fragezeichen.
Der Einstieg von Kretinsky bei ThyssenKrupp Steel ist definitiv ein Coup. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, was sind denn die Einzelheiten, welche Konditionen sind da ausgearbeitet. Da meine ich nicht den Kaufpreis, sondern was bedeutet das für die Mitarbeiter, für die Investitionen, also wie entwickelt man diese Company weiter.
Dazu ist bisher nichts nach außen gedrungen, das verunsichert die Belegschaft. Kšetinský hat sich ein Imperium aufgebaut in Handel und Energie. Laut ThyssenKrupp ein passender Partner bei der sogenannten grünen Transformation. In speziellen Anlagen wird dabei bei der Stahlproduktion statt fossiler Kohle Wasserstoff eingesetzt, hergestellt mit Strom aus erneuerbaren Energien. Einen 2 Milliarden Euro Förderscheck übergab der Bundeswirtschaftsminister im letzten Jahr. Alles noch Zukunftsmusik. Und heute? Alle deutschen Stahlstandorte haben ähnliche Probleme. Da sind die hohen Energiepreise und Billigimporte, vor allem aus China. Die deutsche Rohstahlproduktion ist seit Jahren rückläufig.
China hat ja selber gerade große wirtschaftliche Probleme. Und China hat sich entschieden, auf diese Probleme durch eine massive Exportoffensive zu reagieren. China exportiert momentan alles, was geht, Elektroautos, Solarpaneele und eben auch Stahl. Viele andere Länder, etwa die USA, schotten sich gerade dezidiert ab und sagen, wir wollen diese billigen chinesischen Importe nicht. Und das bedeutet, dass noch mehr davon auf den europäischen Markt eben drängt.
Da wäre also auch die Politik gefragt. Die Wut der Stahlkocher richtet sich aber vor allem gegen ihr Management. Ende Mai bei der nächsten Aufsichtsratssitzung wollen sie vor der Konzernzentrale in Essen demonstrieren.
Nehmen wir unseren Wirtschaftsfachmann Frank Bethmann an der Frankfurter Börse dazu. Frank, ist das jetzt gut für ThyssenKrupp, dass der tschechische Investor einsteigt, oder ist es schlecht?
Naja, wenn es nicht so läuft und man als ThyssenKrupp weiß, in Zukunft kommen dann noch enorme Kosten auf einen zu, eben weil die grüne Stahlproduktion teuer ist, dann freut man sich selbstverständlich über einen solchen Investor. Aber dieser Einstieg, wenn man es ehrlich nimmt, wirft doch eher mehr Fragen als Antworten auf. Kschetzinski ist mit dem Handel von Strom groß geworden. Zu seinem Reich gehören ostdeutsche Braunkohleverstromer. Zudem ist er an Geschäft mit Gas- und Atomkraftwerken beteiligt, in Teilen auch an Geschäft mit erneuerbaren Energien. Aber unterm Strich fragt man sich schon, kann ein solcher Konzern mit diesem Portfolio ein grüner Stromlieferant für ThyssenKrupp werden? Und wie langfristig ist das Engagement der Tschechen überhaupt angelegt?
Dahinter steckt ja dann die eigentliche Frage, ob der Stahlstandort Deutschland überhaupt noch zu halten ist, oder?
Ja, also wenn, dann sicher nur, wenn er nachhaltig und zu wettbewerbsfähigen Preisen hergestellt werden kann. Das Geld ausländischer Investoren allein wird nicht reichen. Die bisherigen staatlichen Förderzusagen auch nicht. Der Kapitalbedarf für die Produktion von grünem Stahl wird auf Jahrzehnte immens sein. Ganz einfach, weil grüner Wasserstoff teuer ist und in riesigen Mengen benötigt wird. Die Politik muss also abwägen, wie viel ist es ihr wert, dass Europa beim Stahl autark bleibt und nicht in gefährliche Abhängigkeiten gerät, wie wir das beispielsweise ja bei Halbleitern oder Medikamenten jetzt schon erleben.
Danke, Frank, für diese Erklärung an die Börse nach Frankfurt. Die deutsche Wirtschaft kommt also weiter nicht in Schwung. Die Arbeitslosenquote stagniert. Auf der einen Seite haben wir immer mehr Menschen in Deutschland, die keinen Berufsabschluss haben. Auf der anderen Seite werden immer mehr Fachkräfte gesucht. Die Lücke unbesetzter Stellen öffnet sich weiter. Experten und Parteien streiten unterdessen, wie sie zu schließen ist. Leistungen kürzen, mehr Druck machen oder mehr Hilfestellung geben. Die Beschäftigten der Jobcenter sind jeden Tag mit dieser Frage konfrontiert und haben auch keine Antwort. Sarah Tacke war vor Ort.
Hier sitzen die Experten in Sachen Arbeitslosigkeit.
Wir sind hier heute in Bremerhaven, morgens um 8, denn die Leute sind hier auf der Suche nach Arbeit.
Und es sind viele, denn mit fast 15% hat Bremerhaven die höchste Arbeitslosenquote. Eine, die sich im Jobcenter Bremerhaven um Arbeitslose kümmert, ist Maren Tesche. Sie betreut knapp 200 Bürgergeldempfänger, die hier Kunden genannt werden.
Kommt es öfter vor, dass Kunden nicht auftauchen?
Ja. Also wir haben tatsächlich letztes Jahr, Ende letzten Jahres mal eine Auszählung gemacht. Ah. Über 3 Monate mal geschaut, wer kam und wer kam nicht. Und es waren 40% zu ihren Terminen nicht erschienen.
Ja, ist auch enttäuschend, oder?
Ja. Ja, also ja. Man kommt doch nicht voran, ne? Ja. Lädt ein und lädt nochmal ein und nochmal und die Leute kommen dann nicht. Oder?
Heißt das, wer nicht will, der muss auch nicht? Das will ich von der Chefin des Jobcenters wissen.
Hier ist sehr viel auf der Basis, wir müssen ins Gespräch kommen, wir brauchen eine Beziehung zu unseren Kunden. Aber wer sagt, nö, kein Bock, da sind wir machtlos.
Machtlos nicht ganz. Also wir haben ja immer noch die Möglichkeiten, auch Leistungen zu mindern, auch wenn jemand nicht zum Termin kommt. Das ist ein sehr hoher Verwaltungsaufwand, aber wir haben diese Möglichkeit, das zu tun. Von daher, dass es gar keine Hebel haben, das kann ich so nicht sagen. Aber ja, wir haben auch einen kleinen Anteil von Menschen, die auch das nicht juckt.
Macht Ihnen das Puls?
Ich sag mal so, deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der sagt, ja, wir brauchen Leistungsminderung. Ansonsten kommen wir an diese Menschen auch nicht ran. Das ist, da wünsche ich mir auch von Politik durchaus klare Gesetzgebung.
Einfacher sanktionieren können, das wünschen Sie sich hier. Aber haben auch Zweifel, wie viel Sie mit Sanktionen wirklich erreichen können.
Ich weiß nicht, ob das was ändert. Mhm. Ob sich Kunden davon abschrecken lassen. Weil ich möchte auf einer vernünftigen Ebene mit den Kunden arbeiten und hier nicht Angst und Schrecken verbreiten. Mhm. Also ich formuliere in meinen Einladungen teilweise so, ich möchte sie kennenlernen.
Ja.
Das heißt, es geht erstmal gar nicht um Arbeit. Es geht darum, wer bist du, was kannst du, was hast du gemacht? Ich nenne mich Arbeitsvermittlerin, aber Arbeitsvermittlung ist eigentlich das Wenigste, was passiert. Weil wir verstehen uns mehr so als Lebensbegleiter. Und
in diesem draußen steht zwar Job dran, aber drin geht's im Jobcenter vor allem um den Menschen mit seinen vielschichtigen Sorgen und Problemen. Maren Tesche will was für ihre Kunden erreichen. Immer machen ist ihr Motto. Aber dafür braucht sie auch Bürgergeldempfänger, die mitmachen.
Arbeitslos, kein Bock oder keine Chance. Die ganze Reportage von Sarah Tacke aus unserer Reihe Am Puls können Sie morgen am Tag der Arbeit sehen, um 19.20 Uhr im TV oder jetzt schon in der ZDF-Mediathek. Und wir machen hier weiter mit den Nachrichten und Hanna Zimmermann. Und die beginnen mit einem Ende.
Ja, die G7-Staaten haben sich grundsätzlich auf einen Kohleausstieg bis 2035 geeinigt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Energieministerinnen und Minister der führenden Industrienationen hervor. Ausnahmen sind demnach möglich, solange ein Land weiterhin strenge Klimaschutzvorgaben verfolgt. In Deutschland ist der Kohleausstieg gesetzlich bis spätestens 2038 festgelegt. Die Ampelkoalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag allerdings vereinbart, diesen Schritt idealerweise auf 2030 vorzuziehen. Deutschland hat der Ukraine weitere militärische Unterstützung im Krieg gegen Russland geliefert. Darunter 10 Schützenpanzer, tausende Artilleriegeschosse und das Flugabwehrsystem Skynex inklusive Munition. Ein weiteres Patriot-System ist dagegen nicht enthalten. Unterdessen setzte Russland seine Raketenangriffe auf die Ukraine fort. In Kharkiv starben 2 Menschen, als Gleitbomben einschlugen. Bei einem Angriff auf Odessa soll die russische Armee gestern laut ukrainischen Angaben Streumunition eingesetzt haben. Die Zahl der Toten stieg auf 5. Über 30 wurden teils schwer verletzt. Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta eingeleitet. Hintergrund ist der Verdacht, dass sich das US-Unternehmen auf seinen Plattformen beim Umgang mit politischer Werbung nicht an EU-Regeln hält. Dies soll nun überprüft werden, auch mit Blick auf die Europawahl. Es gehe darum, die europäischen Bürgerinnen und Bürger vor gezielter Desinformation und Manipulation aus Drittländern zu schützen, erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Meta wies die Vorwürfe zurück. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte deutscher Ermittler gestärkt. Sie dürfen Beweise aus dem Krypto-Nachrichtendienst EncroChat auch ohne richterliche Anordnung aus dem Ausland anfordern. EncroChat war vor allem bei Kriminellen beliebt, um verschlüsselt zu kommunizieren. 2020 konnte der Messenger-Dienst von französischen und niederländischen Ermittlern geknackt werden. Mehr als 20 Millionen geheime Chats wurden abgeschöpft. Zahlreiche Festnahmen in ganz Europa folgten. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat einen Eilantrag Nicaraguas gegen die deutschen Militärhilfen für Israel abgewiesen. Das mittelamerikanische Land wirft Deutschland vor, durch Rüstungslieferungen an Israel Beihilfe zu einem Völkermord im Gazastreifen zu leisten. Mit dem Eilantrag Nicaraguas sollten die Militärhilfen gestoppt werden. Dieser wurde zwar abgelehnt, das Hauptverfahren läuft allerdings weiter.
Noch gestern schien es, als ob ein bisschen Bewegung in die Verhandlungen um eine mögliche Freilassung der Geiseln gekommen wäre, die seit Monaten von der Hamas festgehalten werden. Heute scheint ein Waffenstillstand wieder in weiter Ferne. Joe Biden, der amerikanische Präsident, telefonierte mit den Vermittlerländern Ägypten und Katar und sprach auch mit dem israelischen Premierminister. Biden tut das auch vor dem Hintergrund der innenpolitischen Proteste in seinem Land. Seit Wochen demonstrieren Studenten an amerikanischen Universitäten gegen den Krieg, den Israel in Gaza führt. Besetzen Unigebäude, bedrohen jüdische Mitstudenten. Der Campus wird zur Kampfzone. Benjamin Daniel berichtet.
Befreit Palästina, beendet die Besetzung jetzt, steht auf ihren Schildern. Auf dem Campus der Columbia-Universität in New York haben pro-palästinensische Studenten ein Zeltlager errichtet und ein Gebäude besetzt. Die Demonstranten verurteilen den Krieg in Gaza und fordern, dass die Hochschule ihre Beziehungen zu Israel beende. Die Universität wiederum droht den Protestlern mit Rausschmiss. Seit Tagen halten wir nun schon durch. Wir wollen, dass sich die Universität von Zionismus distanziert. Wir stehen an der Seite der Menschen in Gaza und sind gegen zionistische Kriegsverbrechen. Pro-palästinensische Proteste nicht nur an der Columbia, sondern landesweit. Insgesamt hat die Polizei dabei schon rund 1000 Menschen festgenommen. Zudem gibt es nun vielerorts auch Gegenproteste. Jüdische Studenten wie David Lederer fürchten sich vor wachsendem Antisemitismus. Es hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, aber letzte Woche habe ich mich auf dem Campus nicht sicher gefühlt. Wir wurden bedrängt, sie haben meine Fahne geklaut und sie angezündet. Als mein Bruder sie zurückholen wollte, haben sie ihn auf den Kopf geschlagen. Wir haben Anzeige erstattet. Das war Anarchie. Und so ringen die Universitäten weiter mit der Frage, wie sie mit den Protestlagern umgehen sollen, gerade jetzt, da die Abschlussfeierlichkeiten anstehen. Einige verhandeln mit den Demonstranten, andere setzen Fristen oder rufen die Polizei zur Hilfe. Die Proteste und Diskussionen gehen zwar überall weiter, aber die Lage hat sich insgesamt beruhigt im Verlauf der letzten Wochen. Natürlich sehen wir weiterhin im ganzen Land, dass Universitäten vor Herausforderungen gestellt werden. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir zu unseren Prinzipien stehen, sie klar kommunizieren und entsprechend handeln. Vor wenigen Stunden fordert der Sprecher des US-Repräsentantenhauses die Universitäten auf, härter gegen gewaltbereite und antisemitische Protestler vorzugehen. Insbesondere für die Präsidentin der Columbia hat er eine klare Botschaft. Nachdem ich mich persönlich mit Präsidentin Shafik getroffen habe, ist mir klar, dass sie die Kontrolle über ihren Campus verloren hat. Sie muss zurücktreten. Die wichtigste Aufgabe einer Universitätsleitung ist, für die Sicherheit der Studenten zu sorgen. Die Proteste beschäftigen mittlerweile auch die Justiz. In einer Sammelklage werfen jüdische Studenten der Columbia Vertragsbruch vor. Die Unileitung habe darin versagt, ein sicheres Lernumfeld zu schaffen. Das Thema wird Amerika wohl noch länger umtreiben.
Ja, das Thema wird Amerika noch länger umtreiben. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten in Washington, Elmar Thewissen. Elmar, inwiefern kann dieser Studentenprotest gefährlich werden für Joe Bidens Wahlkampf, für Joe Bidens Wiederwahl?
Also einerseits wissen wir, dass die meisten Wähler die Gaza-Politik, übrigens auch die jungen Wähler, eigentlich für nebensächlich bei ihrer Wahlentscheidung halten. Aber andererseits, wenn eben die Proteste oder auch die Lage vor allen Dingen im Nahen Osten eskaliert, dann könnte das entscheidende Stimmen kosten für Joe Biden, besonders in den Bundesstaaten, wo es am Ende knapp werden wird und wo sich die Wahl entscheiden könnte. Er steht auch von allen Seiten unter Druck. Die Republikaner fordern, dass er eben dieses harte Vorgehen der Polizei unterstützt. Und in seiner eigenen Regierung regt sich Widerstand. 3 Diplomaten im Außenministerium haben unter Protest gekündigt. 20 Juristen in den Ministerien haben gemeinsam einen Brief geschrieben mit Juristen aus aller Welt, in dem sie Israel eben die Verletzungen von Völkerrecht vorwerfen und ihrem eigenen Chef Joe Biden Rechtsbruch, weil er eben Waffen weiter an Israel liefern lässt, mit denen dann eben diese Kriegsverbrechen, so nennen sie es, begangen werden. Also Biden braucht eigentlich ganz dringend einen Erfolg und das wäre eben ein Geiseldeal, ein Waffenstillstand, Perspektiven für die Palästinenser. Wenn das nicht dazu kommt, dann eskalieren die Proteste wahrscheinlich weiter und die Wahlaussichten für Joe Biden könnten sich deutlich verschlechtern.
Danke, Elmar, nach Washington. Und zu den Protesten an den amerikanischen Unis gibt es im Heute-Journal Update noch ein Gespräch mit dem US-Journalisten Erik Kirschbaum. Ausländischer Agent. Das ist das Etikett, das der russische Staat Journalisten, politischen Stiftungen oder Kultureinrichtungen anheftet, die von internationalen Organisationen Geld bekamen. Ausländischer Agent, das bedeutet am Ende Staatsfeind, Arbeitsverbot, Verfolgung. Georgien, Russlands Nachbarland, ist eigentlich auf einem anderen Weg. Das demokratische Land beherbergt viele russische Dissidenten und möchte der EU beitreten. Trotzdem versucht die Regierungspartei mit dem schönen Namen Georgischer Traum nun ein ähnliches Agentengesetz durchs Parlament zu bringen. Möglicherweise auf Druck aus Moskau. Sebastian Ehm berichtet.
Nino Baidauri ist mal wieder auf dem Weg zum Parlament. Dorthin, wo sich in den Augen vieler Georgier in diesen Tagen die Zukunft ihres Landes entscheidet. Nino ist immer ganz nah dran. Sie ist Journalistin und direkt vom Gesetzesvorhaben der Regierung betroffen. Es ist demütigend und sogar beleidigend, wenn die Regierung immer wieder wiederholt, dass es bei diesem Gesetzesentwurf um Transparenz gehen soll. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das ist Blödsinn. Es geht nicht um Transparenz. Es geht um die Diskreditierung und Beschneidung unabhängiger Medien. Nino Baidauri arbeitet für die Online-Plattform NetGazeti. Sie berichtet über Politik in Georgien. Die Nachrichtenseite wird finanziell gefördert von staatlichen Institutionen aus den Niederlanden und den USA. Die helfen beim EU-Beitrittskandidaten Georgien, zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. Sollte das Gesetz wirklich kommen, müsste sich die Plattform kennzeichnen. Als Zitat: Organisation, die Interessen einer ausländischen Macht vertritt. Und das, obwohl sie fast nur über Georgien berichten. Eine Person oder eine Organisation, die ausländische Interessen und Einflüsse verfolgt, das hat bei manchen hier die gleiche Bedeutung wie Verräter oder Feind oder zumindest eine verdächtige Person. Auch heute debattiert das georgische Parlament in der zweiten Lesung hitzig. Es wird sicherlich nicht die letzte bleiben. Es steht viel auf dem Spiel. Die Opposition kritisiert, die Regierung sei vom Kreml und Putin gesteuert und zieht Parallelen zu einem Gesetz aus Russland, das es erlaubt, massiv gegen kritische Medien vorzugehen. Sie dagegen stehen auf der Seite der Regierung, die älteren, konservativen Georgier. Gestern versammelten sie sich vor dem Parlament. Aus ganz Georgien wurden sie in die Hauptstadt Tiflis gefahren. Die Botschaft: Das Land steht hinter der Regierung. Wir wollen, dass dieses Transparenzgesetz akzeptiert wird und dass unsere Sprache, unser Mutterland, unsere Religion erhalten bleiben. Es sind diese Ängste, die die Regierung für sich nutzen will. Bezina Ivanishvili gilt als der starke Mann der Regierungspartei. Seine Worte könnten auch aus dem Kreml stammen. Die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen, die vorgeben, uns zu helfen, dient in Wirklichkeit dazu, die Geheimdienste zu stärken und sie an die Macht zu bringen. Dieses Geld hat nichts mit Hilfe zu tun, sondern ihr einziges Ziel ist der Verlust der georgischen Souveränität. Für Nino hingegen ist der Plan der Regierung ein Verrat an Georgien und seiner Souveränität. Sie will weiter unabhängig über ihr Land berichten, ohne Stigma und ohne Einflussnahme aus Russland.
Und wir machen hier nochmal mit Nachrichten weiter von Hanna Zimmermann.
Ja, blicken auf die deutsche Wirtschaft. Die ist zu Jahresbeginn nämlich anders als erwartet leicht gewachsen und somit knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Von Januar bis Ende März wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,2% im Vergleich zum Vorquartal. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Grund für das leichte Wachstum war unter anderem ein Anstieg der Bauinvestitionen. Zudem legten die Exporte zu. Der private Konsum ging dagegen zurück. Auf dem Arbeitsmarkt ist im April die sonst übliche Frühjahrsbelebung weitgehend ausgeblieben. Zwar gab es einen Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen, allerdings geringer als sonst. Im April waren 2.750.000 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 20.000 weniger als im März, aber 164.000 mehr als im April des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ist unverändert und liegt nach wie vor bei 6%. Großbritanniens Staatsoberhaupt König Charles III. Hat erstmals seit dem Bekanntwerden seiner Krebserkrankung wieder einen öffentlichen Termin wahrgenommen. Gemeinsam mit seiner Frau Camilla besuchte Charles ein Krebsbehandlungszentrum in London. Dort sprach er mit Patienten und dem medizinischen Personal. Vor knapp 3 Monaten hatte der 75-Jährige seine Erkrankung öffentlich gemacht.
Zum Schluss eine fast übersehene Geschichte. Der Fachkräftemangel, von dem auch in dieser Sendung schon die Rede war, ist überhaupt nicht neu. Schon ab Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts schloss die junge Bundesrepublik Anwerbeabkommen mit einer Vielzahl von Ländern. Gerade erst reiste der Bundespräsident in die Türkei, um die Lebensleistung türkischer Gastarbeiter zu würdigen. Eine Gruppe dieser Angeworbenen aber blieb fast unsichtbar. Weil es im Vergleich zu anderen Ländern nur wenige Menschen waren und weil sie sich irgendwie geräuschlos in die deutsche Gesellschaft integrierten. Torge Bode erzählt ihre Geschichte.
Sie nennen sich Halmegaden, übersetzt Oma Trommelgruppe. Und wenn Unsuk Schachtelbauer im koreanischen Kulturzentrum auf die Modumbuk schlägt, dann schlägt ihr Herz in diesem Moment für, was übersetzt Südkorea heißt. Leben tut Frau Schachtelbauer aber in Düsseldorf und das seit 50 Jahren. 1974 lag die Wirtschaft im noch immer vom Krieg gebeutelten Südkorea am Boden. Auch für eine 20-jährige Krankenschwester war es schwer, einen Job zu finden.
Da kamen plötzlich aus Deutschland, sie suchen Krankenschwester. Und dann haben unsere ganze Klasse gesagt, wir gehen alle nach Deutschland.
Deutschland suchte Fachkräfte, Südkoreaner suchten Arbeit irgendwo. So wurde vor 60 Jahren ein Anwerbeabkommen zwischen den beiden Ländern geschlossen. Fast 20.000 Koreanerinnen und Koreaner kamen in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland. Unsuk Schachtelbauer hieß damals noch Unsuk Chong. An ihren ersten Tag in Deutschland erinnert sie sich noch genau.
Mein erster Eindruck war, es war Ende Mai, das blühte und das war alles so grün. Ja, das war Paradies.
Rund 11.000 gut ausgebildete Krankenschwestern kamen nach und nach in die Bundesrepublik.
Das war aber schöne Mädchen gewesen, oder?
Ja, ja. Kaum ein Wort Deutsch sprechend, wurden viele von ihnen zunächst eher als Putzhilfen eingesetzt. Betten waschen, Flure schrubben. Beklagt hat sich niemand. Die größte Herausforderung für die meisten hier war aber eher das Essen.
Wir haben einen Linseneintopf gehabt. Und dann hatten wir natürlich im Krankenhaus so große Schüssel. Ich habe gesagt, nein, das essen wir nicht. Aber jetzt schmeckt so gut. Ja. Das.
Die ersten Koreaner, die Anfang der 60er Jahre kamen, wurden im Bergbau eingesetzt. Keiner von ihnen hatte zuvor in Korea je unter Tage gearbeitet. Viele waren Akademiker oder Beamte. Zum ersten Arbeitstag in der Zeche kamen sie im Anzug. Dann die Knochenarbeit bei Hitze und Staub für die nächsten 3 Jahre. So saß der Arbeitsvertrag zunächst vor, danach sollten sie wieder zurück. Das galt eigentlich auch für Frau Chong, wenn sie nicht nach 2 Jahren als Krankenschwester einen Patienten namens Schachtelbauer kennen und lieben gelernt hätte. Mit ihm hat sie 2 Kinder. Die Frage, wo und was denn nun ihre Heimat ist, darüber hat Unsuk Schachtelbauer eigentlich nie nachgedacht.
Ich bin ziemlich viel eingedeutscht, vom Denken her, ich kann gut anpassen, mein Leben. Aber trotzdem, ich fühle mich in Deutschland wohler zu leben, vielleicht im Mund ewig.
Die Geschichte von Unsuk Schachtelbauer ist ein Stück deutscher Einwanderungsgeschichte. Die Geschichte einer Reise, die vor 50 Jahren begann und die noch nicht zu Ende ist.
Das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit der Reportagereihe 37 Grad und einem Film über Therapeuten, die das in sie gesetzte Vertrauen missbrauchten.
Und gegen Mitternacht gibt's dann unser Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir.
Morgen begrüßen Sie hier Hanna Zimmermann und Marietta Slomka. Tanzen Sie gut in den Mai. Tschüss.
Tschüss. Guten Abend. Pünktlich zum morgigen Feiertag gehört Deutschland mit um 25 Grad noch einmal zu den wärmsten Regionen Europas. Aber das bleibt nicht so. Danach sinken die Temperaturen wieder in den Jahreszeiten typischeren Bereich, denn wir geraten wieder in eine Westströmung. Heute Nacht sinken die Temperaturen jetzt erstmal an der See und im Süden auf einstellige Werte. Sonst ist das eine milde Nacht in den Mai mit Werten um 15 Grad im Dresdner Raum. Einzelne Schauer und Gewitter heute Abend im Westen klingen rasch ab. Dann ist das oft eine klare Nacht. Und genauso klar und strahlend blau startet morgen der 1. Mai. Vergessen Sie nicht die Sonnencreme, denn oft scheint die Sonne den ganzen Tag. Getrübt werden kann sie nur durch entweder Sahara-Staub oder ein paar Quellwolken. Die können nachmittags im Westen über den Bergen auch einzelne Gewitter auslösen. Außerdem weht ein lebhafter Südostwind hier im Osten und im Norden. Auf den Bergen ist er stürmisch. Immerhin ist es ein warmer Wind. Er sorgt wieder für sommerliche Wärme bei uns mit Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad. Aber wie gesagt, das bleibt nicht so. Schon in der Nacht auf Donnerstag erreicht uns aus Südwesten die Kaltfront. Die kann am Tag dann an der Grenze zur warmen Luft auch für kräftige Gewitter sorgen. Und dann ist eben das kommende Wochenende etwas unbeständiger und mit um 20 Grad nicht mehr ganz so warm. Tschüss.